Es ist immer wieder mal ein bisschen das Thema aufgekommen, wie das, in welcher Sprache, dass ich da soll reden. Vor allem auch, weil ja Leute da sind, die nicht so gut Deutsch können. Meine Frau hat heute Morgen gesagt, bevor du anfängst Schriftdeutsch reden, mach zuerst einen Kurs. Ich konnte den Kurs noch nicht machen, darum probiere ich es nochmal in Thurgauer Deutsch. Aber ich möchte mal die bitten, die wirklich das wirklich schlecht verstehen oder sagen, ich verstehe das nicht, dass man die da am Schluss bitte sagen. Weil mir ist es ein grosses Anliegen, dass alle, die da sind, verstehen, was da das Thema ist und über was man da redet. Eine Möglichkeit wäre auch noch, dass man die schriftliche Version beim Eingang mitnimmt und versucht, ein bisschen mitzulesen. Würde vielleicht noch helfen, den Sachen auch besser zu verstehen. Also, aber es ist mir ein Anliegen, echt, da gehört auch zu einer Gastfreundschaft dazu, dass alle etwas verstehen. Der Alan Turing war einer der bedeutenden Informatik-Pionier. Er hat die Turing-Maschinen entwickelt, die Grundlage des modernen Computers ist. In dem Film The Imitation Game, der sehr empfehlenswerte Film, sieht man, dass der Alan Turing entscheidenden Anteil gehabt hat um die deutsche Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken. Er hat eine Schlüsselrolle gespielt und sein Einsatz hat entscheidend geholfen, dass der Zweite Weltkrieg früher beendet werden konnte. Man geht davon aus, dass er dass der Code geknackt werden konnte, dass der Krieg bis zu 2 Jahre früher noch beendet war. Und dass so unzählige Menschenleben gerettet worden sind. In der Öffentlichkeit ist der Turing aber nicht wegen seiner brillanten wissenschaftlichen Arbeit bekannt, sondern wegen seiner Homosexualität. 1952, 7 Jahre nach dem Krieg, ist er wegen schwerer Unzucht angeklagt worden. Weil er nicht ins Gefängnis wollte, hat er eine Therapie bekommen. Und er hat so Injektionen von dem weiblichen Hormon Östrogen bekommen. Später hat man dem chemische Kastration gesagt. Die Therapie hat ihm nicht nur körperlich, sondern auch seelisch sehr zugesetzt. Von der Depression geplagt, hat er sich am 7. Juni 1954, wenige Tage vor seinem 42. Geburtstag, das Leben genommen. Queen Elisabeth II. Hat ihn vor 2 Jahren begnadigt. Kille hat wesentlichen Anteil an dieser Hetze von diesen Menschen, von den homosexuellen Menschen in dieser Zeit. Das ist mir durch die Geschichte neu aufgegangen. Das ist ein weiteres dunkles Kapitel in der Kirchengeschichte, nebst den Kreuzzügen und zum Beispiel der Ermordung von Täufern. Zwischen 1850 und 1950 ist alleine in England sind 45'000 Menschen, die homosexuell empfunden haben, sind entweder in ein Straflager gekommen oder ins Gefängnis. Bis 1830 sind Menschen mit denen, sind Schwule und Lesben gehängt worden. Ich frage mich heute, wenn ich das so anschaue, ist das ein dunkles Kapitel von unserer Kirchengeschichte, das noch nicht aufgearbeitet ist? Ist das der Grund, dass heute das Verhältnis zwischen Kirche, vor allem Freikirche, und homosexuellen Menschen so schwierig ist? Sind es wirklich theologische Gründe oder könnten es auch noch ganz andere Gründe sein, die dahinter sind? Heute haben sich Gewicht verschoben. Freikirche kommen zunehmend unter Druck wegen angeblicher Homophobie. Homophobie heisst wörtlich Angst vor Homosexuellen, aber in dem Sinn ist es eigentlich gemeint, als Menschen, die eine Aversion haben gegen homosexuelle Menschen oder sogar Feindseligkeit. Die Frage ist heute entscheidend, welche Schublade, dass man in Glaubensgemeinschaft steckt, wie sie mit dem ganzen Thema umgehen. Ist Religion, Glaube, Kirche an dieser Stelle tolerant, weitherzig, aufgeklärt, modern, einsichtig, gelassen? Oder ist die Religion, der Glaube, die Kirche verbissen, moralisch, konservativ, von vorgestern, engherzig, homophob, verurteilend? Für viele Zeitgenossen ist im Vornherein klar, dass Freikirche in zweite Schublade gehören. Ich habe mir heute die Frage gestellt, ursprünglich, was würde Jesus wohl zu homosexuell empfindenden Menschen sagen? Ich habe es ein bisschen ausgeweitet. Wie würde Jesus homosexuell empfindenden Menschen begegnen? Das ist die Frage vom heutigen Morgen. Die Antwort auf die Frage ist rein spekulativ, weil uns fehlen Beispiele. Jesus ist nie, es gibt kein Beispiel, wo Jesus einem so einem Menschen begegnet ist. Und Jesus hat auch nie etwas gesagt zu dem Thema. Wisst ihr, dass es genau eine Bibelstelle gibt, Römer 1, das nehme ich noch als Beispiel, wo überhaupt das Thema aufnimmt, von der Homosexualität. Die anderen im Korintherbrief, das sind ganz andere Themen, die dort eigentlich angesprochen werden, aber von modernen Übersetzungen, dummerweise teilweise mit Homosexualität übersetzt werden. Ich folge in meiner Predigt einem Gedankengang von Professor Michael Herbst von Greifswald. Es ist für mich noch wichtig, wenn ich wirklich einen ganzen Gedankengang für jemanden übernehme, dass ich das auch deklarieren tue. Meine erste Erfahrung mit einem homosexuell empfindenden Menschen, an den ich mich gut erinnere, ist, als ich das erste Mal selber eine Wohnung genommen habe. So ein paar Jahre vor dem Heiraten, oder nicht ein paar, vielleicht eins, zwei, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, bin ich von einem Seelsorger angefragt worden, ob ich einen Mann, der homosexuell empfindet, würde in meine Wohngemeinschaft aufnehmen. Weil der kommt aus dem Milieu von Zürich und es wäre gut für ihn, auch für seine Heilungsaussichten, wenn er ein bisschen wegkommt aus dem Milieu und nach Ramenson, oder das ist ganz weit weg von Zürich, in eine Wohnung könnte kommen. Peter hat er geheißen, ist zu mir gekommen und hat bei mir gewohnt. Er war ein wiedergeborener Christ, ein attraktiver, feinfühliger, guter Typ. Dennoch ist es nicht selten vorgekommen, dass er am Sonntagabend heimgekommen ist und mir beichtet hat, dass er wieder einen Absturz hatte. Er hat nicht homosexuell empfinden. Und ist das Empfinden meines Wissens auch nie losgeworden. Was ich gelernt habe aus dieser Zeit ist, Homosexualität ist nicht ansteckend. Der Rolf war viele Jahre ein treuer, aufgestellter Jungscherler in Ramenson. Später hat er auch Leitungsverantwortung übernommen. Bei ihm ist uns sehr früh aufgefallen, dass er von Kindesbein an einfach ein bisschen femininer war. Er hat so gewirkt, vermutlich hat sein Hormonhaushalt ein bisschen mehr von dem weiblichen Hormon Östrogen gehabt als bei anderen Männern. Der Rolf war ein herzensguter Kumpel, der das letzte Hemd für andere hergegeben hat. Erst viel später habe ich erfahren, dass er schwul sei und sich auch als ein solcher geoutet hat. Hey, niemand entscheidet sich freiwillig, homosexuell zu sein. Ich habe mich sofort gefragt, als ich gehört habe, dass er sich geoutet hat, habe ich die Zeit durchgekannt, wie oft haben wir echt despektierliche Bemerkungen über Schwule gemacht in dieser Zeit, vor ihm. Ich habe mich gefragt, wie ist es sich für seine Familie in der heute? Ich habe mich auch gefragt, wie wir ein bisschen sensibler mit dem Thema umgegangen wären, totsmal. Hätte es können sein, dass er sich vielleicht früher hätte können jemandem anvertrauen können? So in der Entwicklung von der sexuellen Identität, wenn die Heilungsaussicht, die Veränderung vielleicht noch einfacher gewesen wäre? Beide Männer schätze ich sehr. Daran hat auch ihre Homosexualität nichts geändert. Warum sage ich das? Ich habe ein Anliegen, dass wenn wir heute Morgen oder wenn wir in unserer Gemeinde diskutieren, wie wir als Gemeinde leben und uns entwickeln, dass wir das im Angesicht von solchen Mitmenschen machen. Von Freunden und Christen. Darum stelle ich einen Stuhl an, als Zeichen dafür, dass alles, was wir zu dem Thema sagen, wir im Angesicht von homosexuell empfindenden Menschen sagen und ihnen ins Auge schauen, wenn wir darüber reden. Es ist nämlich viel einfacher, wenn man keine Beziehung hat zu solchen Menschen, zum Vorurteil haben und herb sie im Urteil. Aber je mehr Beziehung dass man hat, je mehr Kontakt dass man hat mit einzelnen Menschen, wenn man den Menschen auch ins Auge schaut, dann merkt man, dass man vielleicht die Ursache ganz anders beurteilen würde. Wir reden hier nicht über Gedanken. Es ist kein Spiel mit Ideen. Da geht es ums Leben. Trotz Veränderung von der öffentlichen Moral sind solche Menschen immer noch sehr verletzlich für die schlimmen Beschimpfungen zwischen Schulhof und Stammtisch. Sehr verletzlich für die peinlichen Witze, die gesagt werden und verrechtliche Blicke. Oft befürchten sie auch Verurteilung durch Christen. Oder Benachteiligung, wenn sie gerne eine Wohnung mieten würden. Wir sind hier zusammen im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. In unserer Mitte ist Gott. Wenn wir vorher die Lieder gesungen haben im Lobpreis, dann müssen die Lieder nicht das ganze Universum durchqueren, um vor den Thron Gottes zu gelangen. Was wir da sagen, ich als Prediger und ihr als Hörer, die auch einen Reim auf das machen, was ich hier sage, das geschieht im Angesicht Gottes. Und darum stelle ich einen zweiten Stuhl hier an. Als Zeichen dafür, dass alles, was wir sagen und wie wir denken zu dem Thema, dass wir das im Angesicht Gottes machen. Im Angesicht von betroffenen Menschen und im Angesicht Gottes. Und jetzt komme ich mit dieser Frage nochmal: Wie ist Jesus Menschen begegnet auf seiner Reise zwischen Krippe und Kreuz? Die Menschen, die er dort angetroffen hat. Und die Antwort, die ist relativ klar. Immer aus voller Zuneigung und Mitgefühl, aber auch immer in grosser Klarheit und herausfordernder Deutlichkeit. Beides zusammen ist die Liebe Gottes. Beides zusammen ist die Liebe Gottes. Was wir in der Bibel lesen, ist der Ausdruck von dieser Liebe, die sich zusammensetzt aus einer Zuneigung, aus einer grossen Zuneigung und einer Klarheit. Und auf dem Hintergrund, wenn wir mal schauen, was sagt Jesus über den Mensch, über die Frau, über den Mann, über die Frau und über die Ehe. Als Mann und als Frau hat Gott den Mensch geschaffen. Und wie es nicht gut ist, dass Mann und Frau allein bleiben, werden junge Männer und Frauen Vater und Mutter verloren und sie werden ein Fleisch sein. Und fruchtbar sollen sie sein. Ein Raum, in dem neues Leben zur Welt kommt. Und niemand soll scheiden, was Gott zusammengefügt hat. Das heisst, so sind ihr Menschen geschaffen. Das ist mein Design für euch. Das ist das Bauprinzip vom Leben. Das ist Gebrauchsanweisung, dass das Leben klingt. Dass man ganz sicher ein Mann, eine Frau, ein Bund und ein Raum für neues Leben. Das heisst, dass Gott nicht zwei gleiche zusammen tun hat, sondern zwei verschiedene. Mir soll im anderen nicht meines Gleichen begegnen, sondern das andere, das, was mir fehlt. Mit dem zusammen wir ein neues, ein ganzes, ein Fleisch sein können. Der Lieb redet mit. Verschiedenheit vom männlichen und vom weiblichen Körper. Eine passgenaue Entsprechung. Das Ergänzen von Eindringen und Aufnehmen, von Zeugen und Gebären. Das ist der Bauplan Gottes. Das ist das Gewollte und das Gemeinte. Aber das Gebot ist nicht eine moralische Fessel, auch nicht eine einschränkende Gesetzgebung. Es sagt nur: Bitte haltet euch an das Design. Und wenn ihr das nicht macht, würdet ihr euch selber Schmerz und Leid zufügen. Auf dem Hintergrund komme ich jetzt zu der Zumutung aus dem Römer 1. Und ich lese da aus einem Text, den Paulus an die Römer geschrieben hat. Ich lese ab dem Vers 20 und lade zwischen deinen ein Vers aus. Ich lade euch ein, das ist jetzt ein bisschen längerer Text, um versuchen zu folgen, um was es da geht. Ich mache Zwischenbemerkungen. Seit der Schaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat, und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Statt den herrlichen, ewigen Gott anzubeten, beteten sie Götzenbilder an, die vergängliche Menschen darstellten oder Vögel, Tiere und Schlangen. Man merke, in dem Text geht es ums erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, außer mich. Das ist das Thema von dem Text. Und es ist nicht eine Entfaltung vom Thema der Homosexualität. Deshalb hat Gott sie ihren schamlosen Begierden und unreinen Leidenschaften überlassen, sodass sie untereinander ihren eigenen Körper schändeten. Sie tauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das von Gott Geschaffene statt den Schöpfer selbst. Dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuellen Beziehungen mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihren verwerflichen Gedanken, sodass sie tun, was sie tun sollten. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlechtigkeit, Habgier. Also jetzt merken wir, das ist die Liste, wo eins davon Homosexualität ist. Andere Auswirkungen von dieser Vertuschung von Gott und dieser nicht Verehrung von dem einen Gott, dem Schöpfer. Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere. Aha, gleiche Ebene. He? Hinter dem Rücken über andere reden ist auf der gleichen Ebene wie Homosexualität. Und verleumden ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt, stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun, und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Auch so eine Auswirkung, auch so ein Auswuchs. Die Eltern nicht gehorsam, sie ist ein Auswuchs von Götzendienst. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht und sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. All das hat nach dem Gesetz den Tod verdient. Das ist Sünde. Hast du gewusst? Eltern nicht gehorsam sein, hat den Tod verdient nach dem Gesetz. Aber wir leben nicht mehr nach dem Gesetz, sondern nach der Gnade. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Aber du bist ja genauso wie sie. Und hast dafür keine Entschuldigung. Wenn du sagst, dass sie bestraft werden sollen, dann verurteilst du dich damit selbst, weil du genau dasselbe tust, wenn du über sie richtest. Einzig Text im Neuen Testament, wo, über Homosexualität, wo das Thema Homosexualität vorkommt. Und, einfach so als Zwischenbemerkung, im Alten Testament kennen wahrscheinlich alle diese Stellen, zwei Stellen auch, oder zwei Stellen, wo es heisst, dass das Thema Gott ein Gräuel ist. Wisst ihr, dass in der gleichen Reihe auch steht, dass zum Beispiel das Essen von Schweinefleisch von Gott ein Gräuel ist? Oder von Krustentier? Der Paulus zeigt da, das große Problem mit der Sünde ist ein Akt von der Vertuschung und von der Verwechslung. Er sagt, ihr solltet doch eigentlich den Schöpfer lieben und ehren, aber stattdessen betet ihr die Geschöpfe an. Mich vergesset ihr. Ihr solltet doch den Schöpfer lieben und ehren und die Sachen, die er euch gibt, fröhlich gebrauchen. Stattdessen knüllt ihr vor einem Altar von der Geldgier nieder. Und wollen Gott höchstens gebrauchen. Stattdessen ist Ansehen euer höchster Gott, Karriere, Bequemlichkeit. Sünde ist verkehrte Anbetung. Der Paulus zeigt auch, dass das Vertuschen und Verwechseln zeigt er auch am Beispiel von der menschlichen Sexualität. So wie ihr Gott und Götze verwechselt, so verwechselt ihr das Einswerden von Mann und Frau mit dem Sex von Frau und Mann mit Mann. Das Verwechseln und Vertuschen ist euch so ins Blut übergegangen, dass es bis in eure Sexualität hineinreicht. Praktizierte gleichgeschlechtliche Liebe ist ein Symptom von einer zutiefst zerrissenen Welt. Es ist nicht das, was Gott hat wollen. Aber es ist auch ein Zeichen von unserer aller Sünde, wo wir fortwährend Gott verweigern und von anderen Altär niederfallen. Darum warnt uns der Paulus ganz am Schluss, nicht zu hochnäsig zu verurteilen. Das ist ja die Pointe. Homosexualität, die Vertuschung von der sexuellen Anziehung ist ein starkes Beispiel. Aber nur ein Beispiel. Wir vertuschen ja fortwährend. Ein anderer müsste vielleicht sagen, ich habe Gott nicht angebetet, sondern das Geld und den Wohlstand. Darum gibt mich Gott dahin, dass ich immer mehr haben muss. Wisst ihr übrigens, dass Jesus nie über Homosexualität geredet hat, aber etwa 40 bis 50 Mal über Armut und Reichtum? Ein Dritter müsste vielleicht sagen, ich habe nicht Gott arbeitet, sondern meinen Ehepartner. Er müsse mein Ein und Alles sein. Er hat alle meine Wünsche sollen erfüllen und mir in allen Nöten aushelfen. Darum hat mich Gott dahin gegeben, dass ich unsere Ehe restlos überfordert und sie tief geschädigt habe. Darum stehen wir alle als Vertuscher und Verwechsler Hand in Hand da. Keiner ist besser, keiner hat einen größeren Anspruch auf Gottes Zustimmung. Keiner könnte sagen, ich bin ja nicht homosexuell, also bin ich doch ein bisschen besser. Kann auch niemand sagen, ich bin nicht geldgierig, also bin ich ein bisschen besser. Ich erzähle auch nochmal eine Geschichte. Ich komme jetzt bereits zu den Schlussfolgerungen von der Rosa Butterfield. Sie ist bis zu ihrem 38. Lebensjahr Professorin und Aktivistin von der Gay-Lesben-Community gewesen. Das ist so eine schwule Lesbenbewegung. An einer Universität im Staat New York. Und dann hat nach einem Vortrag ein Pastor ihr einen Brief geschrieben. Sie hat Mühe gehabt, um den Brief einzuordnen, weil sie keine Fanpost war, aber auch keine Hasspost. Sie hat ihn kennengelernt und seine Frau auch. Und die beiden sind anders als erwartet. Sie haben nicht die schnelle Bekehrung von der Rosaria gesucht, sondern eine belastbare Freundschaft. Die Rosaria ist zum Church Stalker geworden. Sie ist auf Pierce gegangen, schauen. Sie ist auf dem Parkplatz angefahren am Sonntagmorgen und hat einfach mal zugeschaut, was geht in ihrer Kirche. Sie ist nicht reingegangen. Sie hat aber angefangen, die Bibel zu lesen, von vorne bis hinten. Und so hat sie gesehen, wie Jesus völlig anders war gegenüber den religiösen Fanatikern, die sie früher noch kennengelernt hat. Voller Zuneigung und ja, doch auch voller Klarheit. Sie hat an den Wort vom Apostel Paulus im Römer 1 nicht können ausweichen und hat gedacht, wenn das stimmt, dann habe ich ein Problem. Manchmal ist sie morgen aus dem Bett von ihrer Lebensgefährtin gestiegen, direkt in die Kirche gegangen. Die Rosaria hat gekannt, die Menschen haben auch ihre Baustelle und sie verschwiegen sie nicht. Sie haben auch Entscheidungen getroffen, die schwer, kostspielig und schmerzhaft waren, um mit Jesus zu leben. Und sie hat gewusst, wenn ich mich Jesus zuwende, wird es Menschen schwer verletzen. Zuallererst ihre Lebenspartnerin. Und dann aber auch die Gay-Lesben-Community. Heute sagt sie, ich war wohl der unwahrscheinlichste Konvertit, den man sich denken könnte. Meine Bekehrung passt in kein Lehrbuch. Unterdessen hat sie geheiratet und hat Kind bekommen. Ist Homosexualität veränderbar? Ja und nein. Beides kann geschehen. Wenn es geschieht, so wie bei der Rosaria, dann ist es ein Erweis von der Macht Gottes. Wenn es nicht geschieht, dann mutet Gott dem Menschen das Kreuz zu. Viele Menschen müssen das Kreuz tragen, also aus. Menschen beispielsweise, die alleine bleiben. Die von dunklen Gefühlen nicht loskommen. Wo körperlich eingeschränkt sind, wo arm bleiben. Und ich glaube, dann geht es darum, so wenn ich das Wort Gottes verstehe, dass man den Kampf kämpft und enthaltsam lebt. Und wenn man fällt, dann ist es gleich, wie wenn wir den Eltern wieder nicht ungehorsam gewesen sind. Dann bieten wir um Vergebung und stehen auf, richten Kronen und gehen weiter. An der Hand von Jesus können wir lernen, Meister von den eigenen Gefühlen und Neigungen zu werden. Captain von der Seele und nicht Sklave von meinen Trieben. Und wir als Gemeinde, wie können wir glauben? Wie können wir eine positive Haltung ausstrahlen? Ich wünsche mir so sehr, und ich glaube, Jesus stimmt mir da mit überein, dass die Gemeinde, dass Zetalkirche ein Ort jenseits von arroganter Rechthaberei und moralischer Verurteilung ist. Da können Menschen, zum Beispiel auch homosexuell Empfindende, vielleicht auch homosexuell Lebende, etwas Seltenes erleben. Ein ganz und gar sicherer Raum, eine starke Akzeptanz und Annahme. Eine Wertschätzung ohne herablassende Geste. Kirche ist eine Solidarität von Menschen mit vielen Baustellen. Nur verschiedene. Das ist eine ganz gute Definition von Kirche. Kirche ist eine Solidaritätsgemeinschaft von Menschen mit ganz verschiedenen Baustellen. Die Frage ist weniger, ob wir es mit solchen Menschen aushalten, als vielmehr, können solche Menschen uns vertrauen und am Ende Jesus begegnen. Und dann ist die Sache ganz allein zwischen ihm und ihnen. Dann stehen sie vor Jesus, wie wir alle auch mal vor Jesus gestanden sind. Und Jesus wird sie anschauen, wird sie lieb gewinnen und sie zu sich rufen. Jesus ist voller Zuneigung und Mitgefühl, sowie grosser Klarheit und herausfordernder Deutlichkeit gewesen. Ich empfinde, mich persönlich betrachtet, ich habe vor allem Nachholbedarf in der Zuneigung und im Mitgefühl. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir an deinem Beispiel schauen können und sehen, wie du mit Menschen umgegangen bist. Ich möchte dir Danke sagen für dein riesengroße Herz und wie du gesagt hast, dass du nicht für dich gesund gekommen bist, sondern für die Kranken. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du auch die homosexuell empfindenden Menschen, Schwulen und Lesben, so von ganzem Herzen lieb hast. Ich möchte dir Danke sagen, dass in deinem Reich Platz ist, auch für Menschen, die irgendeine Verwechslung haben in ihrem Leben. So wie du für uns Platz hast, wo wir auch unsere Verwechslungen und Vertauschungen haben. Und Vater im Himmel, ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass in unserer Gemeinde, in unserer Mitte dürfen Menschen eine Heimat finden, die homosexuell sind. Ich freue mich so darauf, bis Menschen Zeugnis geben davon, dass sie dich kennenlernen dürfen. Weil sie einen Raum gefunden haben, wo sie nicht verurteilt worden sind, sondern wo sie ihnen vertrauen können. Und vor dir zu stehen. Herr, macht uns barmherzig und macht uns gnädig, so wie du gewesen bist. Und hilf uns, dass wir die Deutlichkeit und die Klarheit, die wir glauben, zu dem Thema zu haben, dass wir die in Verbindung bringen zu dem tiefen Mitgefühl und der vollen Zustimmung, die du hast für die Menschen. Amen.